Klug auf Knopfdruck, der Wissenspodcast. Hallo, schön, dass du dabei bist. Ich bin Philipp Kaute und hier gibt es Ideen aus Geschichte und Philosophie, die dich pfiffiger und schlauer machen. Und bevor wir darüber nachdenken, welchen Nutzen du zum Beispiel in deinem Business bringst oder mit deiner Arbeitskraft, denn das ist ja das Thema dieser Podcast-Episode, gehen wir mal wieder ganz weit zurück in die Vergangenheit. Ich habe ja in der letzten Folge angekündigt, es geht auch mal wieder um Geschichte, um Historisches. Genauer gesagt, reisen wir jetzt mal ungefähr 200 Jahre zurück und begeben uns nach Karlsruhe und ins Badische. Also, ich muss gerade daran denken, dass mich ja selbst einiges mit dieser Gegend verbindet. Ich habe nämlich mal 4 Jahre in Baden-Baden gelebt und gearbeitet und das Badische ist mir also durchaus vertraut. Und diese Gegend zeichnet sich ja auch aus durch französische Einflüsse. Also Straßburg ist ja nicht weit. So, wir wollen jetzt aber nicht über die Landschaft reden. Das wäre zwar auch schön, aber wir wollen uns einem faszinierenden Mann widmen. Dieser Mann hieß nämlich Johann Gottfried Tuller. Und wenn du jetzt denkst, nanu, wer soll denn das gewesen sein? Dieser Mann hat den Rhein begradigt. Er war sozusagen der Erste, der das so in großem Umfang gemacht hat, weil die da immer Hochwasser hatten. Und er hat die Durchstiche gemacht. Und wir schauen uns mal sein Leben so ein bisschen genauer an. Johann Gottfried Tuller, der hat um 1800 gelebt und sein Vater wollte, dass er Pfarrer wird. Aber die Lehrer, die haben sehr früh erkannt, nee, also der kleine Tuller, der hat eigentlich eher ein naturwissenschaftliches Talent und er hat sich auch schon sehr, sehr früh für Flüsse interessiert. Und einer seiner Lehrer hat zum Beispiel gesagt, komm Junge, verschwende dein Talent bloß nicht an die Kirche. So, und dann hat dieser junge Tuller etwas bekommen, das würden wir heute als Stipendium bezeichnen. Also der Markgraf, damals eine mächtige Position, der hat ihm seine Ausbildung finanziert, denn der Markgraf wollte sein Land modernisieren. Und der hat einfach junge, talentierte Leute gesucht und wenn er sie gefunden hatte, dann hat er die geholt und auch gefördert. Also heute würde man das sozusagen als Elitenförderung bezeichnen. Und ich habe es ja eben schon erwähnt, die Menschen im Badischen, die hatten etwas, das war Fluch und Segen zugleich und das war der Rhein. Also natürlich war der Rhein für die Leute da sehr wichtig, denn Flüsse sind ja immer eine Lebensader, schon immer gewesen. Aber er war natürlich auch Fluch, weil es regelmäßig Hochwasser gab. Und der kleine Johann Tuller, der hat schon früh erlebt, was Hochwasser anrichten kann. Und er ist dann in Studienzeiten rheinabwärts gezogen, also rheinabwärts heißt eben Richtung Norden, nach Holland. Und da hat er sich abgeschaut, wie denn dort Wasserbau betrieben wurde. Weil die hatten auch schon Wasserkraft und Windkraft und sowas in Windmühlen zum Beispiel. Und er hat sich dann Kanäle angeschaut, hat sich Grachten angeschaut und eines hat ihn fasziniert. Utrecht zum Beispiel blieb lange vom Hochwasser verschont und da hat Tuller sich gedacht, ja Herrschaftszeiten, also wenn das woanders klappt, dann muss das doch auch in meiner Heimat, also rund um Karlsruhe, auch irgendwie klappen. Und er war insgesamt 8 Jahre unterwegs. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ne? Irgendwie 8 Jahre auf Dienstreise. Also 8 Jahre immer wieder unterwegs in deutschen Landen, in Mitteleuropa. Und er hat da echt ein Netzwerk aufgebaut von Freunden. Und dann kam er irgendwann wieder zurück in seine Heimat mit einem riesigen, mit einem bombastischen Ziel. Er hat gesagt, liebe Leute, Baden braucht einen sicheren Fluss. Und wir müssen dem Rhein Paroli bieten. Ja, er hat nämlich gesagt, der Rhein, der nimmt mehr, als er gibt. Also es sollte einfach nicht mehr so viele Überschwemmungen geben. Und seine Idee war, den Rhein zu begradigen, ihm also nur noch ein Flussbett zu geben. Und das war natürlich damals ein gigantisches Projekt, ein Mammutprojekt. Wie gesagt, wir sind 200 Jahre vor unserer Zeit. Denn der Rhein, der hat sich ja geschlängelt, also wie so Serpentinen. Und dieser Tuller hat dann mit seinen Leuten mehrere Durchstiche geplant und die haben sich dann an Kirchtürmen orientiert. Also 1815, hat er diesen Plan vorgelegt, um den Rhein zu begradigen. Übrigens ein kleiner Fun Fact am Rande, ja, damit du etwas hast, was du weitererzählen kannst. Er war einer der ersten in Deutschland, die mit Meter gemessen haben. Weißt du, woher die Maßeinheit Meter kommt? Also heute sagen wir ja, ich bin 1,70 Meter oder 1,80 Meter. Aber vor über 200 Jahren, da wussten die Leute noch gar nicht, was ein Meter ist. Das heißt, erst Napoleon mit den Franzosen, die haben das nach Deutschland gebracht. Die Deutschen, die hatten keinen Meter. Ja, die wussten nicht, was ist ein Meter. Die Deutschen haben mit der Elle gemessen. Also die Entfernung von der Faust bis zum Ellenbogen. So, und so moderne Forscher damals wie Tuller, die haben gesagt, also liebe Leute, wir brauchen echt ein einheitliches Maß. Und so wurde dann der Meter in Deutschland eingeführt. Und der 100. Teil davon war dann eben ein Zentimeter. So, und schlussendlich haben dann 3000 Männer an dem Projekt gearbeitet, haben den Rhein begradigt, zu einem geraden Fluss gemacht. Und 1824 kam dann die Probe aufs Exempel. Trommelwirbel. Da war dann mal wieder Hochwasser. Und die meisten Gebiete blieben tatsächlich verschont. Also so konnten Häuser und Menschenleben gerettet werden. So, und nun muss man natürlich eines dazu sagen, solche Projekte sind natürlich bis heute sehr umstritten. Also es gibt auch Kritiker, die sagen, also man soll Flüsse bitte nicht ständig begradigen oder bändigen, sondern man soll sie vielmehr in Ruhe lassen. Also es ist durchaus umstritten, wie weit man da landschaftsplanerisch eingreifen soll, ob das jetzt nun wirklich richtig war und ob man das genauso machen sollte. Aber uns hier in unserem Philosophie-Podcast interessiert ja ein anderer Aspekt. Pfiffig und clever. Die frische Idee für den Alltag. Ja, uns interessiert nämlich der Mann Johann Gottfried Tuller und seine Motivation, also was hat ihn eigentlich dazu gebracht, so viel an diesem Rhein zu arbeiten? Und der Herr Tuller, der den Rhein begradigt hat, was war seine Motivation? Naja, er wollte die Leute vor Hochwasser schützen. Er wollte den Leuten etwas Gutes tun. Und er war eben aus seiner Sicht zutiefst davon überzeugt, dass seine Arbeit den Leuten nützt. Deshalb konnte er so eifrig und so emsig daran arbeiten. So, und die Frage, die wir uns jetzt stellen können, die lautet schlicht und ergreifend, welchen Nutzen bringen wir denn eigentlich? Also wenn wir zur Arbeit gehen, welchen Nutzen bringen wir unserem Unternehmen? Also was hat unsere Firma davon, dass wir für sie arbeiten? Oder welchen Nutzen haben unsere Kunden zum Beispiel? Was tun wir denn mit unserer Arbeitskraft für andere Leute? Also bei mir zum Beispiel ist es relativ simpel, mit diesem Podcast etwa, möchte ich Menschen schlauer machen. Schlauer auf die Dauer ist ja eines der Claims, der Slogans. Und ein Steuerberater würde zum Beispiel sagen, ich möchte, dass die Leute nicht mehr Steuern zahlen, als das Gesetz es vorschreibt. Oder bei einem Arzt ist die Sache auch ganz klar, ja, der will die Menschen gesund machen. Eine Pilotin, die will Menschen sicher von A nach B bringen. Und warum ist es jetzt so wichtig, diesen Nutzen sich klar zu machen? Also wenn ich nur sage, ich will erfolgreich im Job werden, tja, dann ist das eine sehr schwache Motivation. Aber wenn ich sage, ich mache meinen Job, um anderen zu dienen, also wenn ich so die Sache angehe, ich möchte erfolgreich sein im Job, damit andere Leute was davon haben, dann spürt man schon eine Verbundenheit mit Leuten und bekommt dann gegebenenfalls eine viel tiefere Kraft und eine stärkere Motivation, seine Arbeit auch gut zu machen. Damit landen wir beim Pfiffikus Sprachservice. Jetzt schauen wir uns wieder eine Redewendung an und fragen uns, wie sie entstanden ist. Und ja, ich gebe es ja zu. Ja, ich muss ja immer wieder hier meinen Senf dazugeben. Das erleben wir zum Beispiel auch in Meetings immer, dass dann irgendwie Kaute muss immer noch einen Gag machen. So. Aber das hast du bestimmt auch schon mal erlebt, dass du in einer Konferenz saßt und gedacht hast, meine Güte, jetzt muss jeder noch irgendwas halbwegs Kluges sagen, ja, und jeder muss seinen Senf dazugeben. Und dann meldet sich noch ein Teilnehmer und die Teilnehmerin dann auch noch was sagen. Und da hast du das Gefühl, also puh, eigentlich wiederholen sich die ganzen Redebeiträge jetzt. Nach dem alten Motto, es ist schon alles gesagt worden, aber eben noch nicht von allen. Da verdreht man innerlich die Augen und denkt, oh, muss der jetzt auch noch seinen Senf dazugeben. Aber wieso Senf in dieser Redewendung? Bei Norbert Golluch habe ich gelesen, dass diese Redewendung ihren Ursprung im 17. Jahrhundert hat. Damals war es in Wirtshäusern nämlich so, der Wirt hat den Leuten das Essen gebracht, klar, die Speisen. Und um die Speisen aufzuwerten, ist er auch noch mit Senf rumgegangen von Tisch zu Tisch und hat die Speisen aufgewertet. Also er wollte einfach, dass das Essen besser schmeckt und ja klar, mir schmeckt so ein Hotdog mit Senf auch besser als ohne. Aber nicht jeder Gast wollte das. Und so soll es eben auch vorgekommen sein, dass Gäste zum Beispiel eine Süßspeise hatten. Und wir wissen, Senf und Süß, ja, das verträgt sich nicht wirklich gut. Und da müssen dann öfter mal Gäste geschimpft haben und gerufen haben, ach Wirt, ja, musst du unbedingt deinen Senf dazugeben. Und deswegen geben wir heute noch unseren Senf dazu. Da sieht man wieder, Wissen vermehrt sich, wenn man es teilt. Das war eine neue Folge von Klug auf Knopfdruck. Und ich rate dir wie immer, schau dir doch mal meine Homepage an, philippkaute.de. Da erfährst du mehr über meine Bücher, über meine Vorträge. Und hör dir doch auch mal die älteren Folgen an, zum Beispiel Folge 12 oder Folge 45, denn ich garantiere dir, mit mir bist du klug auf Knopfdruck.